der Stigmatisierungsvorwurf besagt ja, dass der Egalitarismus dem Bedürftigen nur hilft, weil er im Vergleich zu anderen in Not ist. Also er druckt ihnen quasi einen Stempel auf und hilft ihnen nicht einfach aus einem falschen Mitleid heraus, sagt sie da, und nicht um die Menschenwürde wiederherzustellen, dieses Menschen. Aus herablassendem Mitleid, so nennt sie es.
Ja. Die Charakterisierung akzeptiere ich nicht, aber ich akzeptiere, dass ich hier ein Prinzip verwende, was die Non-Egalitaristen auch verwenden, und da gibt es Übereinstimmung. Das war die Diskussion, die wir vorhin schon um gleiche Menschenwürde hatten. Das Ausgangsprinzip ist, dass die Ansprüche, die berechtigten Ansprüche der Personen befriedigt werden sollten. Und das ist der Grund auch, weshalb ich Menschen in Not helfe. Ich helfe ihnen nicht deshalb primär, weil sie schlechter sind als andere. Aber komparatives Prinzip kommt jetzt doch wieder rein, weil zur Bestimmung dessen, was ein berechtigter Anspruch ist, ich den Vergleich brauche. Sehen Sie, Frau Krebs charakterisiert die Situation so, als ob wir Egalitaristen nur auf den Vergleich gucken. Und dann ist es in der Hinsicht inhuman und stigmatisierend, weil wir überhaupt gar kein grundlegendes moralisches Prinzip haben, sondern jede Art von Ungleichheit ist, weil sie Ungleichheit ist, schon schlecht. Und das, finde ich, ist irgendwie eine Karikatur, eine falsche Karikatur von uns Egalitaristen.
Also die Kritik nehmen Sie nicht an?
Nee. Ja, weil ich mit dem Argument, dass ich ja das gleiche Moralprinzip teile wie Sie, nur dass ich darauf einen Egalitarismus aufsattele, wenn Sie so wollen. Den ich jetzt allerdings nicht rein instrumentell verstehe, sondern der eben konstitutiv dafür ist, zu bestimmen, was es heißt, die berechtigten Ansprüche der anderen zu befriedigen. Das ist der Unterschied. Nicht rein instrumentell, konstitutiv. Sie hatten noch Fragen, ja?
Ich hätte gern das an einem anderen Beispiel diskutiert. Also ja. Mir gefällt auch dieser Punkt, dieser Ansatz, von diesen elementaren Bedürfnissen wegzugehen. Mhm. Und ich würde auf das aktuelle Beispiel eingehen mit den Werkverträgen zum Beispiel. Also diese atypischen Beschäftigungen, die es jetzt gibt und in großer Zahl und immer mehr, die sozusagen diesem Gleichheitsprinzip widersprechen, weil da halt die Leute viel schlechter gestellt sind als alle, die halt normale Anstellung haben. Mhm. Wo jetzt, weiß ich nicht, von den Non-Egalitaristen vielleicht gesagt werden kann, das ist kein Problem, weil die Grundbedürfnisse haben es trotzdem irgendwie gesichert. Mhm. Beziehungsweise frage ich mich dann, wie weit die argumentieren würden, also die Krebs betont ja, zu diesen elementaren Bedürfnissen gehört auch die politische Partizipation, also die politische Autonomie, mhm, oder Autonomie der Person und entsprechende Information und die Möglichkeit zur Beteiligung sozusagen an der Gesellschaft und am politischen Diskurs, sodass irgendwie das politisch ausgehandelt werden kann oder wie immer. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, wie weit für Sie das sozusagen ein Punkt wäre, der veränderungsbedürftig ist, im Gegensatz zum Egalitarismus, wo ich mir denke, für die ist das irgendwie ein klarer Fall von Ungerechtigkeit.
Ja, die Schwierigkeit, da jetzt genau darauf zu antworten, ist, dass man jetzt hier relativ allgemein vorwegschalten muss, eigentlich in was für einem Wirtschaftssystem man gerechterweise leben sollte. Deshalb wird eine Antwort auf diese Frage so komplex. Ich finde es an der Stelle als Philosoph jetzt immer verkehrt, mit einer konkreten Intuition zu reagieren und die dann schon gleich als philosophische Theorie auszugeben. Natürlich habe ich bestimmte Intuitionen, die Sie jetzt auch evozieren wollten. Aber das kann im Überlegungsgleichgewicht nur heißen, dass ich mir überlegen muss, was ist das dazugehörige Prinzip? Warum bin ich jetzt dafür oder dagegen? Und bei dem dazugehörigen Prinzip auf der Ebene geht es eigentlich darum, wie muss das Wirtschaftsleben gerechterweise organisiert sein? Und das ist natürlich eine ganz komplexe Frage, und wir haben da ja eben die Theorie von Rawls und Dworkin uns schon angesehen. Das wären verschiedene Ansätze, im Prinzip darauf zu antworten. Und dann ist die konkrete Frage, wenn man sagt, man nimmt ein marktwirtschaftliches Prinzip mit Ausgleich. Das war ja zum Beispiel die Dworkinsche Antwort in Kneppe. dass man aus Gerechtigkeitsgründen für und aus Verantwortungsgründen für eine freie Marktwirtschaft ist, weil Angebot und Nachfrage hier die fairste Preis-Leistungs-Verhältnis herstellen. Aber da die Umstände dort in dem System zählen und sie aber aus Gerechtigkeitsgründen nicht zählen sollen, muss es eine Ungleichverteilung geben. Das ist das Grundprinzip. Und jetzt muss man sich nur überlegen, was ist mit der Kategorie Arbeit? Soll Arbeit verteilt werden oder nicht? Und da spricht jetzt, wenn es nach Angebot und Nachfrage gehen sollte, wenn man sich aus Gerechtigkeitsgründen dafür entscheidet, da spricht was gegen. Weil man sagen muss, eigentlich muss sich die Arbeit nach den Nachfrage richten. Man kann nicht Arbeit einfach verteilen. Ich meine, das ist der klassische Einwand, der immer kommt. Man kann nicht Arbeit verteilen, wenn sich herausstellt, die Arbeit wird gar nicht gebraucht. Sondern sie müssen in dem System flexibel reagieren. Und jetzt kommt die Frage, wie machen wir das in einem System, und das ist die Idealisierung, die ja bei Rawls und Dworkin drin ist, dass immer von sozusagen Kleinunternehmern, wie das in Deutschland jetzt heißt, Ich-AG, geredet wird. Als ob wir sozusagen immer unseren eigenen Kleinbetrieb hätten und immer auf den Markt gehen mit unserem Angebot. Und das stimmt aber nicht, weil die Großteil der Bevölkerung ist abhängig beschäftigt. Und deshalb trifft das Modell nicht genau zu. Jetzt muss man das umbauen. Jetzt müsste man sich überlegen, wie baut man dieses Angebot- und Nachfrageprinzip so um, dass man sagen kann, es passt irgendwie auf Angestelltenverhältnisse. Und das ist, glaube ich, jetzt die Komplexität. Ich finde sozusagen bestimmte Formen des Liberalismus, des Marktliberalismus korrekt, wenn die zurzeit sagen, vielleicht müssen wir davon wegkommen. Eines Staates, der denkt, im Prinzip sind alle Bürgerinnen und Bürger Angestellte und deshalb unter einer bestimmten Versorgungsmentalität. Wenn man das Verantwortungsprinzip ernst nimmt, kann das so nicht sein. Aber jetzt ist die Frage, wie baut man das so um, dass das plausibel ist? Und darauf gibt es, glaube ich, unterschiedliche Antworten. Frau Krebs beantwortet das Modell ja letztendlich dadurch, dass sie eine Grundsicherung befürwortet. Und dass das eigentlich die gerechte Einstellung ist. Und dann kann man, wenn man das hat, das finde ich ein Stück weit plausibel, wenn man eine Grundsicherung für jeder Mann und jeder Frau hat, dann kann man sagen, können sie die Risiken von bestimmten Verantwortungen im freien Markt auch tragen, weil sie durch die Grundsicherung abgesichert sind.
Ja. Noch andere Kriterien.
Genau.
Welche wären die?
Ja, genau. Also hier das Grundprinzip war ja eine Präsumption der Gleichheit, die von Non-Egalitaristen natürlich schon bestritten wird. Das sollte ich noch schnell erwähnen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal, weil die den Vorrang der Gleichheit, der in der Präsumption steckt, natürlich nicht einsehen. Aber wenn man die Präsumption der Gleichheit akzeptiert, und das stellen wir das mal für einen Moment, dann ist die Frage natürlich, jede Form der Ungleichheit ist damit möglich, sofern sie denn gerechtfertigt ist. Nochmal zur Erinnerung, Präsumption der Gleichheit heißt, alle zur Verfügung stehenden Güter, muss man noch sagen, welche zur Verfügung stehen, alle zur Verfügung stehenden Güter sollen gleich verteilt werden, außer es gibt allgemein und reziprok gerechtfertigte Gründe für eine Ungleichverteilung. Die Frage war jetzt, was sind die Gründe für eine Ungleichverteilung? Den wichtigsten haben wir schon genannt, das ist nämlich soziale Umstände und natürliche Ausstattung sollen nicht zählen, weil sie nämlich nicht verantwortet ist, während Umstände oder Folgen von eigenverantwortlichem Handeln soll zählen. Ja? Also das heißt, der Grund für eine Ungleichverteilung ist in diesem Fall, dass sie sich bei einer angenommenen gleichen Güterausstattung zu irgendeinem Risiko entschlossen haben, zu einer Investition oder sonst etwas, oder einfach dazu, die Ressourcen zu verbrauchen. Und dann war das Ihre freie Entscheidung unter gleichen Anfangsbedingungen wie alle anderen. Und dann müssen Sie die Folgen dieser Entscheidung auch tragen. Das ist insofern fair, als hier angenommen wird, dass die Ausgangsposition für alle gleich ist. Andere Kriterien sind dann, und das hatten wir auch schon kurz, ist Bedürftigkeit. Das ist natürlich vor allem in Krankheitsfällen und so weiter das einzige Kriterium. Und es greift eben auch, dann, wenn Sie selbst bei eigenverantwortlichem Handeln sich in eine absolute Notlage manövriert haben, und obwohl Sie selber daran schuld sind, werden Sie wegen dieser extremen Bedürftigkeit, wird Ihnen trotzdem geholfen. Also haben Sie einen Anspruch darauf, dass Ihnen geholfen wird. Also Bedürftigkeit ist wichtig, und Bedürftigkeit ist auch nochmal wichtig deshalb, weil wir zwar in diesem Konstruktion davon ausgehen, wie Rawls und Dworkin auch, dass die Anfangsausstattung mit Ressourcen gleich ist und sie jetzt ihr Wirtschaftsleben beginnen, aber das natürlich davon absieht, dass sie gegebenenfalls körperliche Behinderung oder so etwas haben. Und nun hatte ich gesagt, natürliche Umstände und sollen nicht zählen. Aber wie geht das, wenn sie behindert sind? Davon können wir ja nicht einfach absehen, sondern der Punkt ist, wir dürfen nicht absehen, sondern wir müssen sie dafür kompensieren. Wir müssen Hilfestellung leisten, damit Behinderte gleichberechtigt teilnehmen können am öffentlichen Leben. Das heißt, da muss jetzt je nach den Bedürfnissen gehandelt werden. Ja?
Kann ich mal ein bisschen von einer anderen Warte her, was mir auffällt. Wir haben so zwei verschiedene Stränge. Der eine Strang ist der Legitimationsprozesse für Verteilung auf der Basis von globale, reziproke Ansprüche, die akzeptiert werden sollen. Das ist sozusagen ein sehr hochstufiges Prinzip und man könnte sagen, wenn man mal in diesem Prinzip drinnen ist, dann ist eigentlich alles gelaufen zugunsten des Egalitarismus, weil wenn jeder, wenn man mal die Kraft des Argumentes hier als die Standardvoraussetzung gibt, dann wird es schlecht möglich sein, dass man hier Ungleichheit hineinschwindelt im Rahmen eines Diskurses. Auf der anderen Seite fällt mir auf, wir haben ständig diese Wirtschaftsbeispiele. Und die Wirtschaftsbeispiele aus dem wirklichen Leben genommen, kann man natürlich jetzt herausabstrahieren und kann sagen, das handelt sich nur um ein prototypisches Beispiel, aber so ist es ja nicht. Wir sind in bestimmten Wirtschaftszusammenhängen und die ganze Spannung, die sich jetzt da vor unseren Augen entfaltet, ist auf der einen Seite ein Prinzip zu haben, in dem Gleichheit von vornherein eigentlich zu den Axiomen gehört, aus denen kann man gar nicht rausfallen. Auf der anderen Seite in einem Wirtschaftssystem zu leben, das alles andere als gleichheitsmäßig funktioniert. Und die Frage, die ich sozusagen nicht hätte an dich, ist auch, was ist es dann für ein Unternehmen? Ist es das Unternehmen, Moral und Gerechtigkeit in das reale Leben zu bringen? Das wäre die eine Möglichkeit. Und das ist natürlich ein wenig der Hintergrund dieses Stigmatisierungsvorwurfes. Mhm. Ne? Dass man sagt, wir sind die Moralaposteln, die schlechten Verhältnisse mit unseren Prinzipien, deren wir uns gewiss sind, und du kannst doch auch nichts dagegen sagen, ein bisschen herauszufordern versuchen. Oder aber, das wäre die an der Stelle sozusagen weniger moralische Reaktion, zu sagen, da wir nun diese Überzeugungen haben, müssen wir ein Gleichgewicht ausprobieren. Das ist eine empirische Geschichte. Das passiert manchmal so, das passiert manchmal so. Wie es im Einzelnen passiert, wird zwar argumentiert im Hinblick auf unsere Intuition von Gerechtigkeit, aber die atypischen Arbeitsverträge oder was es dann so immer ist, die kann man schlicht und einfach nicht gerecht oder nicht gerecht nennen, sondern das sind halt immer nur versuchsweise Anwendungsfälle von unseren Intuitionen, die wir aber die man sozusagen nicht hineinbilden können in die wirkliche Wirtschaft und Gesellschaft.
Ja. Das finde ich ein total interessantes Problem, weil es das Selbstverständnis eines Moral- oder Philosophen oder Gerechtigkeitstheoretikers hier betrifft. Am Anfang finde ich die Charakterisierung schon völlig richtig. Ich fange hier steil normativ an, als ob ich sozusagen die Welt neu erfinden könnte. Und deshalb auch diese hypothetischen Unterstellungen von gleicher Ausgangssituation und so weiter. Und wir wissen, dass das alles nicht trifft. Und daraus folgt dann irgendwie, dass man den Eindruck haben kann, da fühle ich mich aber noch richtig charakterisiert, dass ich irgendwie mit der Gerechtigkeitstheorie im Rücken irgendwie diese Welt verbessern will. Ja? Und dann kommt der Einwand, der dann in der Tat nahe liegt, sozusagen Gerechtigkeitsapostel, Gutmensch und all diese Sachen. Aber wo liegt jetzt genau das Problem? Das Problem wäre da gegeben, wenn die Theorie so abstrakt und so weit entfernt wäre von unserer Wirklichkeit, dass man irgendwie zwar sozusagen noch die Idealisierung sehen würde, aber überhaupt nicht mehr sehen würde, wie man von der Theorie zur Wirklichkeit kommt. Also hoffnungslose Idealisierung. Idealisierung würde ich jetzt sagen, ja, muss man machen, aber hoffnungslos darf sie nicht sein. Wie wird das verhindert? Erste Verhinderungsstrategie, oder gar nicht Strategie, sondern auswegslos. Da wir nicht mehr im Besitz der Letztbegründung sind, keine metaphysischen Prinzipien haben, keinen mehr haben, der uns von oben irgendwie sagt, was Gerechtigkeit ist, haben wir sowieso nur das sogenannte Überlegungsgleichgewicht. Wir müssen mit den konkreten Intuitionen auf der einen Seite arbeiten, dass wir sagen, das ist doch nun wirklich ungerecht. Wenn was ungerecht ist, dann ist es das ungerecht. Diesem armen Kind, das verhungert, nichts zu geben, wäre doch ungerecht. Und auf der anderen Seite die Überlegung immer, was sind die grundsätzlichen Prinzipien, die diese Intuition steuern und die in ein rechtes Verhältnis zueinander bringen. Und darüber ein reflexives Verhältnis, also immer überlegen, wie hängen die Sachen zusammen. Und das ist genau das Unternehmen, was wir hier machen. Frau Krebs zum Beispiel bringt bestimmte Intuitionen, sagt, die können mit einem anderen Prinzip aufgefangen werden. ist das Prinzip nicht wiederum besser? Und das ist jetzt deshalb, hatte ich schon gesagt, kein Glasperlenspiel, weil aus diesen anderen Prinzipien folgt jetzt wiederum, dass wir in konkreten Einzelfällen dann gegebenenfalls doch was anderes machen müssen. Es ist also so ein Hin und Her. Und deshalb haben wir schon Kontakt zur Wirklichkeit. Es ist diese Wirklichkeit, die uns überhaupt diese Intuitionen gibt und die das zurückbindet an das philosophische Unternehmen, Prinzipien und Theorien zu finden. Diese Prinzipien werden in ein Theoriengebäude gebaut. Und jetzt komme ich auf die andere Frage. Ich habe ja in der Tat bei dem Werkvertrag ein bisschen rumgeeiert, weil es eine Konkretionsebene hat, die mir unlieb ist. Und warum ist mir die unlieb? Weil ich hier nur mit einer Intuition reagieren könnte und das dazugehörige Prinzip aber in einer Theorie in so einer mittleren Ebene komplex eingebaut ist. Also man müsste nämlich jetzt sagen, was ist das richtige Wirtschaftssystem, wie ist das Wirtschaftssystem durchstrukturiert und dann das so kleinteilig machen, dass man bis zu den Werkverträgen runterkommt. Hier glaube ich nun in der Tat, das wäre zu konkretistisch für einen Philosophen. Also jetzt sozusagen ein für alle Mal, man hat das ja mit so einem Allgemeinheitsanspruch, ein für alle Mal festzulegen, wie nun Werkverträge gerechterweise weltweit für ewig sein sollten. Das kommt einem wirklich absurd vor. Deshalb haben philosophische Theorien an der Stelle so eine Abstraktionsebene und stoppen irgendwie. Dass man vielleicht sagt, man sagt Grundprinzipien des gerechten Wirtschaftens. Und dann bitte sehr, überlassen wir es den Einzelgesellschaften, wie sie das ausbuchstabieren. Die Parallelität ist so ein bisschen wie bei Menschenrechten und Grundrechten. Wir wollen irgendwie sagen, es gibt Menschenrechte, die gelten für alle gleichermaßen. Der Katalog sollte nicht zu konkretistisch sein. Dass da schon in der Menschenrechtserklärung drinsteht, Recht auf Urlaub, kommt einem auch schon irgendwie schon falsch vor. Diese Grundprinzipien werden in Verfassungen in einzelne Staaten geschrieben. Und ist es jetzt die Sache der Bevölkerung der einzelnen Länder auszubuchstabieren, wie diese Grundprinzipien in ihrem Staat umgesetzt werden. Und dafür kann es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten geben. Und die sind jetzt nicht erheben erstmal alle den Anspruch, diese Prinzipien umzusetzen, gerechterweise. Und dann wird man dadurch auch viel lernen. Und in der Hinsicht ist der Philosoph natürlich nicht allwissend. Der braucht natürlich auch diese Erfahrung, dass man sieht, man könnte ein Grundprinzip auch ganz anders umsetzen. Oder bei der Umsetzung, einer gut intendierten Umsetzung, stellt sich raus, dass da nur Mist bei rauskommt. Also insofern will ich jetzt auch nicht zu konkretistisch werden und mich dazu nicht äußern. Allerdings sind diese Erfahrungen natürlich immer ganz interessant, sofern sie Rückschlüsse auf die Prinzipien erlauben. Wir dann auf einmal feststellen, an den Prinzipien selber ist ein Haken. Vielleicht müssen wir die Prinzipien ändern. Dieses ganze Unternehmen ist natürlich fallibel, immer wieder korrekturbedürftig.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. I don't want to change the world. I'm not looking for a New England. I'm just looking for another girl. Survive on what you send. Every time you need a friend. I saw two shooting stars last night. I wished on them, but they were only satellites. It's wrong to wish on space hardware. I wish you'd care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. Thank you.
Gesellschaftstheorien, weder der Egalitarismus noch der Non-Egalitarismus, sondern finde ich nur Theorien, die ich eben im Einzelfall anwenden kann, weil eben nicht auf jeden Fall nur ein Prinzip greift und deswegen dieser Vorwurf der Nichtrealisierbarkeit, den die Krebs bringt, den kann man dem Non-Egalitarismus genauso machen. Und sie widerspricht sich da, finde ich, auch ein bisschen, weil sie ja im Anfang nämlich auch sagt, dass manche Sachen eben mit einer non-egalitaristischen Theorie verwirklicht werden können und manche mit einer egalitaristischen. Also im wirklichen Leben muss ich mir beide herholen. Also die Diskussion ist im Prinzip eine akademische, aber ich kann sie ins wirkliche Leben reinholen, in die Politik.
Und umgekehrt habe ich den Eindruck, diese Theorien entstehen sozusagen auch aus dem wirklichen Leben. Und also ich möchte nur einen Satz vorlesen, der mir sozusagen die Bedeutung der Gefühle bei solchen Diskussionen zeigt. Also es geht jetzt da nicht darum, den Punkt zu besprechen, sondern nur der illustriert ist von Joseph Ress ist da. Ein Zitat: Wo immer wir uns auch, aber auch hinwenden, finden wir, dass es nicht die Ungleichheit ist, die uns an den verschiedenen Ungleichheiten stört. Es ist vielmehr der Hunger der Hungrigen, die Bedürftigkeit der Bedürftigen, das Leiden der Kranken und so fort. Also das ist eh der Punkt, den wir vorher schon diskutiert haben. Nur was ich da ansprechen möchte, ist, er spricht davon stört. Das heißt, letztlich geht es darum, dass wir irgendwas in der Welt feststellen, das uns stört, das uns ärgert, und aufgrund dessen versuchen wir über die Diagnose hinaus sozusagen eine Theorie zu entwickeln oder Modelle, wie wir das verändern können. Also wie wir Zustände, die uns stören, die uns ärgern, enttäuschen, frustrieren, umwandeln können in andere, die uns für uns befriedigend sind, sozusagen. Also für mich ist irgendwie da der Punkt, dass unsere Affekte und Emotionen eine entscheidende Rolle eigentlich dabei spielen und die vermutlich, also aus meiner Sicht, auch dafür verantwortlich sind, dass es zu unterschiedlichen Theorien kommen, weil es unterschiedliche Aspekte gibt, die einzelne Leute stören und aufgrund dessen halt dann unterschiedliche Theorien entwickelt werden. Anscheinend ist es aber ein Aspekt, der bei diesen Diskussionen nicht vorkommt. Das ist halt sozusagen eine Voraussetzung, die dahinter steht, aber die nicht diskutiert wird.
Die an der Stelle nicht diskutiert wird, weil sie die Voraussetzung von Moraltheorie überhaupt ist. Und die Voraussetzung würde ich so beschreiben: In der Tat, wir haben bestimmte Gefühle und stört was, wie Sie das erstmal alles neutral ausgedrückt haben. Und jetzt ist der Punkt aber natürlich, man könnte jetzt mit Nietzsche sagen, umso schlimmer für uns, wir sollten erstmal eine Psychotherapie besuchen, damit uns das nicht mehr stört, nicht? Also warum muss ich mir immer dieses arme, verhungernde Kind angucken und dabei schlechte Gefühle haben? Das Problem sind meine schlechten Gefühle, ja? Und jetzt kommt die Reaktion, Sie lachen schon, klar, wir finden das jetzt falsch. Aber das ist jetzt natürlich die nächste Basis. Warum finden wir das falsch? Offensichtlich haben wir die Selbstbeschreibung, dass uns das was Wesentliches sagt über unsere moralischen Verpflichtungen. Wir begreifen uns alle mehr oder weniger als moralische Personen. Wir wollen nicht durch diese Welt gehen und sagen, uns ist das egal, was mit den anderen ist, ja? Also ich meine, selbst das, was wir sozusagen rationale Egoisten nennen, sind in der Regel in dieser Gesellschaft nicht so, dass sie sich so beschreiben würden, zu sagen, die anderen sind mir egal, ich marschiere durch. Das ist normalerweise nicht unsere Selbstbeschreibung. Die Fälle kann es geben, lack of moral sense. Aber normalerweise haben wir einen moral sense. Das sind ihre moralischen Gefühle. Und dazu gehört aber eine Selbstbeschreibung, dass uns das wichtig ist. Und nicht, dass wir sagen, statt zu helfen, sollten wir die Gefühle unterdrücken. Wenn wir jetzt aber sagen, die Gefühle sind wichtig, dann kommt sofort die nächste Frage, wofür stehen die Gefühle? Und dann sind sie schon auf der Abstraktionsebene. Warum stört mich das und das nicht? Oder Sie haben den Fall, den Sie auch schon gedacht haben. Ihr Nachbar sagt aber, mich stört das daneben auch. Und dann wird gefragt, jetzt mal wieder ein Beispiel, einmal sagen Sie, Sie stört der Hunger in der dritten Welt und jemand anders sagt, aber mich stören die Motorjachten in Monte Carlo. Und dann sagen Sie, aber das ist doch nicht dasselbe. Und dann geht's schon los, ja? Irgendwie stört Ihnen das, aber die bloße Tatsache können Sie nicht so hinnehmen. Dann können Sie sagen, dann mach du doch dagegen was und ich dagegen was, ja? Sondern wir werden dann sofort darüber diskutieren, was ist eigentlich das Maß? Haben die was gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Das heißt, wir sind dann sofort auf der prinzipiellen Ebene und das sind wir, glaube ich, auch im Alltag. Schon wenn Sie in der Kneipentisch diskutieren mit Ihren Freunden darüber, dann geht es natürlich über die Frage, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt richtig? Oder wir haben den Umbau des Sozialstaats, soll die Sozialversicherungssystem so umgebaut werden oder so? Wir haben im Alltag laufend Probleme dieser Art und wir müssen dann immer ein generelles Prinzip angeben.
Etwas finde ich da sehr, sehr interessant und spannend. Du hast nämlich jetzt von unten nach oben genau die Bewegung gemacht, die du von oben nach unten nicht machen wolltest. Du hast von unten, vom Stammtisch bis zur Philosophie hast du durchgeschaltet. Mhm. Ja? Von der Philosophie zum Stammtisch willst du nicht durchschalten. Das war die Gegenbewegung gegen die Arbeitsverhältnisse. Und das kommt mir sehr wichtig vor, für das Verständnis dessen, was wir da tun. Ja? Ja. Weil wir sehen nämlich, gehen nämlich davon aus, dass die Leute vom Stammtisch schon intuitiv Philosophen sind und kaum, dass sie zwei kontroverse Positionen haben, sind sie eigentlich schon bei den Prinzipien. Ja? Okay, wir sind die Meister und Meisterinnen der Prinzipien, unter Anführungszeichen. Und was machen wir? Wir sagen, da hinunter geht's nicht so leicht. Und ich würde sagen, da habe ich eine große Sympathie dafür. Diese Vorsicht, nicht zu sagen, ich habe jetzt ein Prinzip, dass die Arbeitsverhältnisse so und so erklärt, die ist mir sehr intuitiv. Nur ergibt sich damit genau eine schöne Beschreibung dessen, in welche Schwierigkeit die Philosophie da gerät, weil auf der einen Seite appelliert sie an das Philosophieverständnis, das Gerechtigkeitsverständnis der Leute vom Stammtisch, auf der anderen Seite sagt sie ihnen, naja, aber wenn ihr wirklich wissen wollt, was gerecht ist, bis zu euch kommen wir nicht. Das ist sozusagen eine andere Form zu beschreiben, was diese notwendige Idealisierung ist.
Ja, finde ich eine etwas irritierende, aber wahrscheinlich zutreffende Beschreibung. Man kann da noch einen Grund angeben, warum das so ist. Also nach dieser ganzen Konstruktion ist das Rechtfertigungsprinzip ja grundlegend. Da kommt jetzt wieder gleiche Menschenwürde rein. Die Personen am Stammtisch haben das gleiche Recht mitzudiskutieren und das gleiche Recht zu beurteilen, ob etwas gerecht ist oder nicht. Wir Philosophen wissen nicht im Prinzip mehr. Wir sind vielleicht dafür geschult und ausgebildet worden, das stringenter zu argumentieren und kennen mehr Theorien und so weiter. Aber wir sind nicht in einer epistemisch, erkenntnistheoretisch besseren Lage. Wir erkennen nicht irgendwie deshalb, weil wir Philosophen sind, sofort die gerechten Prinzipien, die in Anführungszeichen dusseligen Leute am Stammtisch angeblich nicht erkennen. Im Gegenteil, deshalb schaltet die Sache gleich durch. Also wir überlegen gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger dieser Welt, was gerechte Prinzipien sind. Und das machen wir am Stammtisch auf einem etwas anderen Niveau, jawohl, aber wie im philosophischen Seminar. Und jetzt kommt dabei selber wieder raus, dass dieses Rechtfertigungsprinzip eine ganz zentrale Rolle spielt. Und der Abbruch der Idealisierung bedeutet jetzt, dass die Umsetzung von Gerechtigkeitsprinzipien, die wir auf den obersten philosophischen Ebenen rauskriegen, selbst wieder den Betroffenen vor Ort überlassen werden muss. Und das heißt, ich will jetzt nicht bestimmen, wie in Hintertakatukkaland das Wirtschaftssystem konkret realisiert werden soll. Das wäre irgendwie, da kenne ich mich gar nicht so aus, da weiß ich gar nicht, welche Traditionen da eine Rolle spielen und so weiter. Ich habe allgemeine Gerechtigkeitsprinzipien und wenn die zum Beispiel grundsätzlich Frauen ausschließen, dann kann ich sogar von hier aus sagen, das ist ungerecht, ohne zu viel Details zu wissen. Aber wenn die sagen, wir verteilen Arbeit so und so, kann ich mich da erstmal gar nicht zu äußern, da muss man sehr stark in die Sachen reingehen. Und das ist der Abbruch jetzt hier. Der Abbruch ist einerseits, wenn Sie so wollen, arbeitsteilig, müssen nicht alles als Philosophen machen. Zweitens allerdings, und das ist begründet, weil die Betroffenen selber darüber bestimmen sollen, was für sie die richtige und gerechte Umsetzung der allgemeinen Prinzipien ist.
Eine Bemerkung machen im Anschluss an deine Antwort, schien mir das nämlich sehr plausibel zu sein. Die Gegenbewegung zu der Irritation, die beschäftigt mich auch, dass es diese Asymmetrie gibt, aber die Gegenbewegung könnte jetzt sein, wenn ich das recht verstanden habe, was du sagst, dass man darauf hinweist, dass man die Stammtischrunde darauf hinweist, dass die zwar auch über Prinzipien argumentieren und auf der Ebene von Prinzipien sind, dass sie aber gar nicht wissen, was man mit Prinzipien alles Gutes machen kann. Also der Sondervorschlag der Philosophen wäre jetzt, ich kann dir jetzt zwar keine Prinzipien geben, die dir die ganze Welt erklären, aber sozusagen so lose und so unverbindlich, wie ihr es am Stammtisch glaubt, sind sie wiederum auch nicht. Ich kann dir zeigen, das kann man schon ein ganz ein starkes Werkzeug daraus machen. Richtig. Das wäre quasi der Beitrag der Philosophie, mit der sie sich auch entschuldigen könnte dafür, dass sie das im Einzelnen jetzt nicht durchsetzen kann. Ihr konkreter Beitrag ist, die Kompaktheit, Konsistenz und Verwendbarkeit von Prinzipienargumentation zu zeigen an dieser Stelle. Ne?
Ja, wunderbar. Wie die theoretisch zusammenhängen und was das bedeutet. Und das ist nicht bei jedem Argument, was übers Bier ausgetauscht wird, sofort klar, wie die Sachen zusammenhängen. Und das zeigt die Philosophie oder kann die Philosophie zeigen und damit was klar machen. Aber insofern hat sie einen Anker im Leben. Das ist mir immer so wichtig. Also wir machen eben hier nicht irgendetwas, was mit dem da draußen gar nichts zu tun hat, sondern ich denke, es gibt eine allgemeine Bedürftigkeit nach Klärung dieser Sachen, auch wenn es die nicht jeden Tag gibt, aber es gibt ein grundsätzliches Klärungsbedürfnis, was diese Prinzipien sind, mit denen wir so im Alltag eher intuitiv und ad hoc operieren. Und das ist die Leistung, die die politische und Moralphilosophie hier leisten kann. Mehr nicht. Aber das ist schon eine ganze Menge.
I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith, and I kept voting, not for the iron fish, but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory, mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Craftsman, bring me the draftsman, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again, bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars.